Heute bei mir zu Gast Axel Otto. Axel ist CFO bei Zenit, das ist die Center IT, ein IT-Services- und Consulting-Unternehmen aus Stuttgart mit ungefähr 1000 Mitarbeitern und ganz viel mehr hat uns der Axel gleich im Podcast noch verraten. Also unbedingt durchhören und unbedingt dranbleiben. Früher hat er sehr gerne Monopoly gespielt, wollte dann eigentlich mal Bankdirektor werden und ist dann schlussendlich natürlich im Finanzvorstand und im C-Level gelandet. Wie das alles verstanden gegangen ist, das hat er uns gleich auch erzählt und er hat uns auch seine Challenges und seine aktuellen Tipps für das C-Level verraten. Und einer ist für mich ganz besonders hängen geblieben und das ist das Thema, sich wöchentlich wirklich Zeit zu blockieren, um einmal durch die Büros zu gehen und einfach mit den Leuten zu sprechen und nah an den Leuten dran zu sein. Wie er das genau macht und was er dabei genau alles so lernt über die Leute, das gibt es auch gleich im Podcast. Und deswegen gehen wir jetzt gleich rein mit Axel Otto, dem CFO von Zenit. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea. Der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Axel, herzlich willkommen bei Behind-the-Sea.
Ja, hallo Franz, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ich würde sagen, bevor wir in die Themen reinstarten, wir haben gerade im Vorgespräch schon über ein paar CFO-Topics gesprochen. Stell dich doch einmal kurz unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du gerade, also heute, machst.
Mache ich sehr gerne. Ja, mein Name ist Axel Otto, gebürtiger Leverkusener, momentan im Hoch, weil man erstmalig deutscher Meister geworden ist. So viel Zeit muss hier auch mal sein, das zu erwähnen.
Das stimmt. Sage ich nochmal herzlichen Glückwunsch, auch als FC Bayern-Fan. Gut gemacht.
Ja, die Bayern haben es jetzt 11-mal gemacht, jetzt haben wir es 1-mal gemacht. Jetzt könnt ihr an die 12 in Folge arbeiten. Aber ich hoffe, der Leverkusen gewinnt nächste Woche auch in München. Ja, mein Name ist, wie gesagt, Axel Otto, bin 51 Jahre, habe 4 eigene Kinder, habe ein Stiefkind, einen kleinen Enkel von der Stieftochter haben wir auch schon. Wir sind so eine große Familie, was schön ist, was mich auch auszeichnet und auf die ich unheimlich stolz bin. Ja, wie schon gesagt, gebürtiger Rheinländer. Momentan seit Anfang des Jahres bei der Zenit in Stuttgart, Zenit AG. Zenit steht für das Center of IT and Digitalization. Was machen wir? Ja, wir sind ein international agierendes IT-Unternehmen, bieten an fremde Software, eigene Software und die Dienstleistungen dazu. Ja, Leistungsspektrum ist von der strategischen Beratung der Kunden bis hin zur Implementierung und dem Betrieb, immer mit dem Fokus auf die Digitalisierung von Geschäftsprozessen entlang der Wertschöpfungskette, also klassischerweise da mehr Fertigungsindustrie. Ja, und die Mission, die wir so verfolgen, ist die, wir gestalten die nachhaltige Digitalisierung für und mit unseren Kunden. Wir, das sind ja die Zenit AG mit 9 Standorten in Deutschland, 6 Tochterunternehmen, 5 eigenständige Zenit Landesgesellschaften, 1000 Mitarbeiter, 29 Standorte. Wir sind eigentlich da, wo die Kunden uns brauchen und bieten unsere Services und Dienstleistungen global an.
Wow. Würdest du sagen, macht ihr noch mehr Consulting oder mehr auch Softwaregeschäft?
Wir machen eigentlich momentan mehr Consulting. Ja, mehr Consulting. Also die klassischen Reseller für IBM, Dassault und SAP-Lösungen. Und wir machen halt viel Dienstleistung.
Okay, verstanden. Das ist ja mal ein CFO-Sonderthema, wenn man sowohl Dienstleistung als auch Software hat, oder?
Ja, es ist spannend, weil es sind natürlich zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle. Wir versuchen natürlich auch unseren eigenen Softwareanteil hochzubringen, weil der von der Ertragskraft zu lukrativer ist. Im Consulting ist es natürlich ein bisschen schwieriger, EBIT-Margen zu erzielen, aber wir geben trotzdem alles und ist natürlich eine Herausforderung für den CFO, da die richtigen Tools zu schaffen, dass man auch die Zahlen richtig messen kann.
Ja, absolut. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, wie du denn da hingekommen bist. Das ist ja nicht deine erste und letzte Station gewesen sozusagen, sondern gib uns doch mal so ein bisschen die Story, wie du in die Geschäftsführung gekommen bist, was auch dein erstes geschäftsführendes Mandat oder dein erstes C-Level-Mandat dann war. Und fang gerne an, wo du anfangen möchtest. Ich habe Zeit.
Du hast Zeit, ich habe auch Zeit. Ja, das ist eine lange Geschichte. Nein, aber ich glaube, tatsächlich fängt man immer in der Jugend an. Also mein Wunsch war es schon immer, damals war es noch Bankdirektor, also in die Geschäftsführung zu kommen. Und das ist ja sowas, was man sich als Kind dann auch träumt. Ich glaube, bei meinen Alben da, die man so früher verteilt hat, stand immer drin, ich werde Bankdirektor. Das war auch daran, dass ich gerne Monopoly gespielt habe und Risiko-Strategiespiele und Mühle und Dame mit meinem Vater. Und ich glaube, diesen strategischen Blick, den hatte ich dann schon immer. Und bei Monopoly habe ich auch recht häufig gewonnen. Das ist dann so eine Prägung, die man mitnimmt. Und es war immer mein Wunsch, da auch in C-Level zu gehen. Nach dem Abitur habe ich dann Bankausbildung gemacht. Ich finde es auch wichtig, dass man mal so die Basics lernt. Und dann, ich habe es die Woche auch zu unseren Auszubildenden hier gesagt, früher war die Ausbildung aus meiner Sicht noch ein bisschen anders. Dann durfte man auch mal einen Tag schreddern, ohne dass jemand gesagt hat, das steht jetzt nicht in meiner Ausbildungsordnung drin, wie man es heute manchmal hört. Ja. Das hat es mir dann auch nicht. Also ich fand das auch einen gangbaren Weg. Habe danach studiert BWL in Köln. War dann bei einer Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Düsseldorf für mehrere Jahre. War für mich aber der Weg, dann ganz klar zu sagen, Bankgeschäft ändert sich, Bankdirektor ist nicht das, was ich brauche, weil in den 90ern auch sehr ersichtlich war, dass es zu Online-Banking kommt, dass das Geschäftsmodell sich ändern wird, dass die Digitalisierung Einzug halten wird. Und deswegen war der Weg für mich klar, es muss dann nicht der Bankdirektor sein, es muss der CFO sein. Und habe dann halt dieses Studium angeschlossen. Danach dann Big Four, um zu sagen, ich brauche einen generalistischen Ansatz. Ich möchte viele Unternehmen sehen in einer recht kurzen Zeit. Ich möchte eine Grundschulung bekommen, eine gute Ausbildung bekommen, was man ja auch bei einer Big Four absolut bekommt, wo man auch dankbar für ist, auch wenn die Arbeitszeiten da manchmal sehr gewöhnungsbedürftig waren. Aber auch das hat mir am Ende des Tages nicht geschadet, weil man halt viel gelernt hat. Bin dann abgeworben worden von einem Mandanten als Leiter Finance Director Europe für einen Handy-Distributor. Damals waren es noch nicht die HTCs, die es heute gibt. Damals war noch die Vorstufe vor den iPhones, die man heute verteilt. Es waren so die ersten Windows-Mobile-Phones. Leider hat sich das dann recht schnell erledigt, weil der Lieferant, für den wir die Handys in den Markt gebracht haben, einen eigenen Vertrieb übernommen hat, nachdem wir erfolgreich waren. Und das hat mich dann dazu verleitet, mit meinem Vater zusammen selbstständig zu werden. Mein Vater war Steuerberater und ich hatte dann eine kleine Tochter und dann haben wir gesagt, wir machen das mal zusammen und der war jetzt nicht groß und dann haben wir halt so eine kleine Steuerberater-Sozietät gegründet zusammen und ja, mein Vater wird heute noch sagen, war die schönste Zeit, weil wir auch recht schnell skaliert haben, weil ich bin keiner, der lange irgendwo sitzt und ausruht oder diese Bäcker-Metzger-Würte betreut, sondern dann haben wir recht schnell auch größere Mandate dazugenommen und haben recht gut skaliert und haben es auch größer gemacht. Und nach 2 Jahren haben wir es dann in eine größere Einheit mit ehemaligen Kollegen eingebracht, in eine größere Steuerberater-Sozietät, weil die Auftragslast war zu groß und wir die nächste Stufe erreichen wollten. Das haben wir dann auch für 3-4 Jahre gemacht mit Interim-Mandaten in Leitung Finanz- und Rechnungswesen, was ich dann parallel immer so quasi als interimistischer Leiter aufgebaut habe oder mitgemacht habe. Und am Ende wurde ich dann im Jahr 2011 von einem Mandanten angesprochen und den Banken, ob ich nicht dauerhaft bleiben möchte. Habe das dann auch für 6 Jahre gemacht als Leiter Finanzen bei einem Automobilisten. Eine sehr interessante Zeit, weil man da natürlich auch lernt, wie man Effizienzprogramme macht, wie man Margen generiert, wie man EBIT-Beiträge macht, wie man Sparprogramme aufsetzt. Alles, was man so im Automobilumfeld lernt. Und dann kam irgendwann ein Anruf aus der Nachbarschaft damals, man würde einen CFO bei einer Softwaregesellschaft suchen. Und dann habe ich mir das angehört, habe natürlich auch überlegt, ist das jetzt die richtige Branche für mich? Aber ich fand es interessant, weil Digitalisierung war schon immer mein Thema, wo ich sage, auch Finanzen haben viel mit Digitalisierung und Prozessen zu tun. Und ja, am Ende des Tages hat man mich ausgewählt im Jahr 2018 und dann wurde ich Finanzvorstand, war da jetzt für 5,5 Jahre bei dem Unternehmen tätig. Da haben wir auch viele Sachen gemacht im Zusammenhang mit People and Culture, mit Gebäude, neue Arbeitswelten, auch das Rechnungswesen State of the Art gemacht. Und eine Schwäche gab es. Es war zwar eine AG, aber es war nicht börsennotiert. Und das hatte mich dann immer noch gereizt. Und dann kam letztes Jahr halt ein Anruf für die Zenit AG, die auch börsennotiert ist, zu sagen, wir suchen einen CFO, wäre das nichts. Und das war sowas, was ich immer schon machen wollte, Kapitalmarkt. Und diese Erfahrung zu sammeln, Ja, und da bin ich jetzt seit Anfang des Jahres, finde ich immer noch sehr spannend.
Cool. Das heißt, du hast wirklich den Einstieg in die Geschäftsführung eigentlich darüber geschafft, dass du bei einem Mandat angefangen hast. Das war dein erstes Ziel im Mandat, habe ich richtig verstanden,
ja,
oder?
Ja, ja.
Ah, okay. Ja, das kann man auf jeden Fall schon mal auch als Tipp mitgeben. Ja. Man kann auch über eine Steuerberatung, die man selber gründet, ins C-Level sozusagen auch kommen, ne?
Ja, ich glaube, einer der vorigen Podcaster hat gesagt, es ist immer so, dass es viele können und viele wahrscheinlich genauso qualifiziert sind. Am Ende des Tages gehört auch eine Portion Glück dazu. Dass man
zu dem
Zeitpunkt einen anspricht und sagt, mach das. Ich glaube, was mich auszeichnet, ist, dass ich ein Gefühl für Zahlen habe, wie man auch Buchhaltung optimiert mit wenig Menschen und dann auch Prozessketten aufbaut und Vorgangsketten aufbaut von der Bestellung bis zum Verbuchen und recht schnell halt auch Datenmodelle generiere, wo die richtigen KPIs gemessen werden, beziehungsweise eine Berichterstattung rauskommt, mit der man arbeiten kann. Und das macht mir Spaß und ich glaube, da kann ich auch meinen Mitarbeitern immer viele Visionen mitgeben, wie ein Recruiting im Jahr 2030 aussehen sollte, mit wenig Touchpoints, viel Self-Assessment auch von den Bewerbern. Und das ist dann auch was, wo man die Menschen drunter begeistert.
Ja, das klingt gut. Bevor wir dann thematisch ein bisschen weiter noch reingehen, was sind denn aktuell so die Top-Challenges in deiner Rolle? Also mit was musst du dich sozusagen rumtreiben? Was macht der Zenit-CFO sozusagen Haupt-Challenges-mäßig?
Ja, ich glaube, wie viele ist natürlich so die allgemeine wirtschaftliche Lage, die es gerade gibt, mit vielen Herausforderungen, die drumherum sind. Es ist natürlich der Fachkräftemangel. Es ist natürlich auch vielfach die Welle nach Corona, wo sich vieles neu sortiert, wo man natürlich auch diskutiert, braucht man Büroflächen, braucht man sie nicht? Wie viel Bürofläche braucht man? Wie sind die Arbeitsmodi? Und dann diese Kombination und zu sagen, Remote Work, ja. Und dann immer zu sagen, welche Softwareumgebung brauche ich, damit ich auch quasi diese Kollaboration fördere. Und dann natürlich immer die Frage bei uns, wir stellen ja auch gerade um von einem Software normal klassischen Verkaufsmodell hin auf ein SaaS-Modell oder ein Miet-Modell. Das sind natürlich Herausforderungen für CFOs zu sagen, wie sind da die Effekte, gerade so in den Transformationsjahren, gibt es dann Verschiebungen in einer DNV, die man dann auch mal erklären muss, die man auch richtig sehen muss, die man auch forecasten muss.
Okay, verstehe. Würdest du sagen, dass die CFO-Rolle drastisch geändert hat in den letzten Jahren nochmal? Oder, ich meine, alle C-Level-Rollen ändern sich permanent, das ist klar. Leadership ändert sich ja auch, sage ich mal, wird anders. Aber würdest du sagen, die CFO-Rolle hat sich in den letzten Jahren nochmal gewandelt? Und wenn ja, wie?
Ich glaube, die hat sich gewandelt. Oder die wandelt sich stetig. Also ich habe immer noch das Bild vor Augen, dass der CFO in einer Organisation der Verwalter war, der Verwalter der Zahlen, der Verwalter der Administration, wenig Sichtbarkeit und aber immer starke Vergangenheitsberichterstattung, um zu gucken, ja, die Jahresabschlüsse sind da, mehr der Mahner und der Wächter als mehr der agile oder aktive Gestalter. Ich glaube, das hat sich gewandelt, weil über die Digitalisierung habe ich natürlich auch die Möglichkeit, meine Applikationslandschaft so zu formen, dass ich viel stärker in die Zukunft gucke. Ich glaube, der CFO von heute muss viel stärker in die Prognose und in die Zukunft schauen können als in die Vergangenheit. Weil im Endeffekt, klar ist es schön, wenn ich sage, am Quartalsende die Zahlen sind erreicht. Das bringt mir beim nächsten Quartal nur so viel, dass ich sage, okay, ich bin auf Track. Aber jetzt schon zu sagen, wie sind die Zahlen Ende des Jahres, Ende Q1 nächsten Jahres, Mitte nächsten Jahres. Ich glaube, das sind die Herausforderungen des CFOs von heute. Die Systemlandschaft, die Applikationslandschaft so zu stricken, dass alles ineinander greift, dass die Menschen, die Informationen brauchen, die Informationen auch haben, direkt aus erster Hand, dass ich so quasi interne Barrieren beseitige durch reibungslosen Datenverkehr und dass jeder, der Experte ist, eigentlich recht schnell entscheiden kann. Ich glaube, dass man vielmehr die Mitarbeiter empowern muss, dass man vom Micromanagement weg muss, dass es auch nicht diese Genehmigungsbanken sind für ein USB-Kabel, sondern dass man wirklich sagt, ich empower meine Organisation so, dass sie schnell arbeiten kann, reibungslos arbeiten kann und jeder weiß eigentlich, was ist sein Wertbeitrag fürs Unternehmen. Und das ist auch eine Aufgabe, die der CFO zu leisten hat.
Verstanden. Ja, das macht Sinn. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen die Challenges gehört und auch in welchem Setting du unterwegs bist, welche Rolle etc. Deswegen kommt jetzt die klassische Frage bei mir im Podcast natürlich, was sind denn deine Learnings, was sind deine Tipps, deine Taktiken? Vielleicht fangen wir mal mit deinem Alltag an. Gibt es irgendwas alltagsmäßig, was du routinär durchführst oder irgendwelche, To-Do-Listen oder irgendwelche Regeltermine, die du als erfolgsversprechend pflegst?
Ja, ich glaube, jeder hat ein paar Regeltermine, die habe ich. Ich bin aber auch jemand, der regelmäßig durchs Gebäude geht und nicht wartet, dass einer bei mir auftaucht. Ich nehme ja auch die Zeit und gehe jeden Tag mal durchs Gebäude und gehe in die Büros rein und frage, wo klemmt's, wo steckt's, auch wenn es jetzt nicht meine Bereiche sind, sondern auch mal zu fragen. Und wenn man halt sieht, jemand hat gerade irgendwelche Sorgenfalten oder guckt nicht glücklich, mal sagen, alles gut, kann ich helfen? Ich glaube, diese Sichtbarkeit in die Organisation zu haben, das ist schon extrem wichtig. Und das mache ich, glaube ich, ganz gut. Sagen zumindest die Kollegen, weil sie freuen sich immer, wenn ich komme. Aber ich glaube, das ist auch heutzutage absolut notwendig, weil dieses People-Management, nenne ich es jetzt mal, das ist eigentlich nur das A und O, was man auf C-Level-Leute haben muss. Weil es geht ja schon stark um Beziehungsmanagement.
Blockst du dir da richtig Zeiten für? Weil ich kann mir vorstellen, dass natürlich der Kalender sonst immer schnell weg ist. Dann hast man keine Zeit mehr rumzulaufen, sondern hast du da so eine Routine irgendwie, dass du da regelmäßig durchs Büro läufst?
Ja, in der Tat habe ich das. Ich hatte früher viel mehr Joe-Fix-Termine, als ich sie heute habe. Ich habe auch die wiederkehrenden von wöchentlich auf zweiwöchentlich oder sogar monatlich geändert und habe mir dann tatsächlich pro Tag 2 Stunden geblockt, wo ich mal durchs Gebäude gehe.
Cool. Finde ich echt gut.
Darf man irgendwie sagen, wahrscheinlich, aber es ist so.
Nee, ich finde das genau richtig. Das sollte man sogar auch sagen. Ich hatte letztes auch mal das Thema hier, ich glaube, mit der Anna Kopp war das im Podcast mit der CIO von Microsoft. Die hat auch gesagt, die hat auch ihre Privattermine offen im Kalender, damit die Leute sehen, Flexible Working heißt auch nicht nur, dass man länger arbeitet abends, sondern dass man auch mitten im Tag auch mal einen privaten Termin macht. Ne? So ist das. Das ist halt die Flexible. Aber ich finde es, also so dieses Management.
Das ist auch ein wichtiger Punkt, das ist bei mir auch so. Also gestern hatte mein Sohn Geburtstag, dann steht das auch bei mir im Kalender, dass ich nachmittags auf den Geburtstag meines kleinen Sohnes gehe. Ich finde, das ist genau eine Transparenz, die man auch seinen Mitarbeitern schuldig ist. Genau wie, wenn ich irgendwelche Sorgen habe, dass irgendwas in der Familie jemand krank ist oder eine Operation hat. Ich finde, das ist schon eine Transparenz, die ich meinen Mitarbeitern mitgeben kann, um zu sagen, pass auf, bei mir ist heute nicht ein normaler Tag. Es kann auch sein, dass ich anders reagiere als sonst. Aber wenn ich mich da transparent mache, dann können sie damit umgehen und dann wissen sie auch, warum es so ist. Ansonsten würden sie denken, was ist denn jetzt mit dem los? Warum ist er denn heute komisch?
Stimmt, ja, das macht absolut Sinn. Finde ich gut. Dann hast du auch von Sichtbarkeit generell gesprochen, also Sichtbarkeit im Unternehmen. Würdest du sagen, dass Sichtbarkeit nach außen, jetzt machen wir ja einen Podcast zusammen, auch wichtig ist und zunimmt oder überbewertet?
Ich glaube schon, dass das C-Level bei einer börsennotierten Unternehmung so ist, dass der C-Level auch nach außen sichtbar sein sollte. Dass man sich auch traut, hinzugehen, auch mal Podcasts zu machen, auch zu reden. Ich glaube, früher war es so, dass CFOs das weniger gemacht haben, weil sie vielleicht auch einen anderen Typen Charakter hatten. Aber ich glaube, heutzutage ist es absolut notwendig.
Macht Sinn.
Es ist auch wichtig, dass man rausgeht. Ich meine, ich gehe auch auf Kongresse, höre mir auch mal andere CFOs und an den Austausch und man kann immer voneinander lernen und was ich mitgenommen ist, eigentlich haben alle dieselben Probleme.
Ja, das stimmt. Das lerne ich auch tatsächlich durch die ganzen Gespräche, die ich führe. Merkt man natürlich einerseits gibt es sehr ähnliche Probleme, andererseits gibt es aber auch sehr unterschiedliche Denkweisen. Dafür ist ja auch der Podcast ein bisschen da, dass man sich mal in den Kopf von jemand anders und in das Gespräch mit jemand anders reinbegeben kann. Cool, also jeden Tag durchs Gebäude gehen finde ich schon mal sehr, 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 sehr spannend. Management by walking around ist ja für Softwarefirmen oder für Dienstleistungsfirmen gar nicht so typisch. Das ist eigentlich ja eher eine Praktik, die früher auch viel gemacht wurde, um so durch die Produktionen zu laufen und so. Und ich kann mich noch erinnern, nämlich, dass das sehr, sehr wertgeschätzt wurde, auch von den Produktionsmitarbeitern, als ich noch im Consulting tätig war. Deswegen, cooler erster Tipp.
Ja, aber was das ist, glaube ich, auch das, was mich heute so in der Nach-Corona-Welt vielleicht so ein bisschen nicht stört, ist jetzt falsch. Aber ich bin ein Mensch, der gerne hingeht und durchs Gebäude geht.
Ja.
Ich glaube nicht, dass ich die Leute zu Hause per Teams anrufen würde.
Nee. Oder vorbeikommen.
Ja. Ja. Nee, so die Ebene fehlt mir manchmal dann heutzutage. Ne? Aber trotzdem, ich glaube, das ist so eine Phase, da müssen wir alle jetzt nochmal mit umgehen und mal gucken, wie sich das dauerhaft entwickelt. Aber ich glaube, dieser persönliche Austausch ist absolut notwendig.
Ja, 100%. Ja, was noch? Was gibt's noch für Taktiken, Tools oder auch Persönlichkeitseigenschaften, die du noch hervorheben würdest, um im C-Level zu überleben?
Ich habe dir ja im Vorfeld gesagt, ich habe da mal so eine nette Karte mitgebracht, die mir Mitarbeiter geschrieben haben, wo eigentlich viel drinsteht, was man, glaube ich, als C-Level heute mitbringen sollte, was mich auch auszeichnet, wo ich dann gesagt habe, ich würde es gerne mal vorlesen, weil ich glaube, das bringt es auf den Punkt, was ich denke, was ein C-Level heute machen sollte.
Voll gut, ja. Jetzt haben wir wirklich sogar echtes Feedback aus der Belegschaft. Das ist natürlich.
Ich muss die Brille anziehen, weil ja. Mit dem Alter das Lesen wird schwieriger. Also, die haben mir geschrieben, das war ein Projektteam, wo wir neue Arbeitswelten gemacht haben bei einem meiner vorherigen Arbeitgeber. Und am Ende haben sie geschrieben, lieber Axel, wir möchten dir als Projektteam Danke sagen. Danke für dein Vertrauen, für deine kontinuierliche Wertschätzung dafür, dass du uns immer und überall den Rücken gestärkt hast und für uns all die schönen und aufregenden Momente, die wir als Projektteam erleben durften. Danke für den Freiraum bei so vielen Entscheidungen und für jedes gute Wort, das du für uns eingelegt hast.
Top.
Ich fand, das ist absolut zutreffend, weil das sind genau die Dinge, die mir wichtig sind. Es ist die Wertschätzung, es ist das Vertrauen in die Mitarbeiter, das ich weitergeben muss. Und es ist dieser Freiraum-Empowerment, den man geben muss, damit die Mitarbeiter wissen, was sie tun. Und wenn einer bei mir im Team ist, der kriegt das absolute Vertrauen. Ich stehe da vor wie ein Fels in der Brandung und ich werde sie immer verteidigen. Und ich finde, jede Entscheidung, die sie treffen, ist eine gute Entscheidung, auch wenn sie mal nicht so erfolgreich ist. Aber jede Entscheidung, die nicht getroffen ist, ist schlecht.
Ja, das ist so. Eine Entscheidung nicht zu treffen, ist auch ein Statement. Aber cool, die Karten, die ist es, also ich meine, hast du das gefragt, dass die das machen?
Nein, haben es mir so gegeben am Ende des Projekts.
Ah, cool, aber es ist eigentlich auch, ich finde eine coole Praktik zu sagen, man macht das so, man schreibt sich mal ein Feedback sozusagen nach einem Projekt, es muss ja nicht auf einer Karte sein, aber generell so ein Review zu machen, Feedback aufzuschreiben und sowas mal festzuhalten, ist ja eigentlich auch eine gute Praktik.
Ja, gut, das mache ich eigentlich auch regelmäßig. Also ich finde so, auch mal Feedback bei den Mitarbeitern einzuholen, wenn ich gebe, das finde ich auch absolut wichtig.
Okay, finde ich super. Wie sieht das Thema persönliche Eigenschaften, Charaktereigenschaften aus? Was würdest du da hervorheben? Oder gibt es irgendwas, was du hervorheben würdest? Oder sagst du, hey, es können die unterschiedlichsten Persönlichkeiten im C-Level sein?
Ich glaube, es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten im C-Level. Ich glaube, heute für die neuen Generationen, die da kommen, ist schon diese Empathie und diese Wertschätzung wichtig. Ihnen auch zu sagen, warum sind sie hier, also den Purpose zu definieren, warum mache ich das? Und wie ich am Anfang gesagt habe, ich habe auch mal geschreddert, da habe ich mir auch noch nicht die Frage gestellt, warum mache ich das jetzt? Aber ihnen zu sagen, was ist das große Bild, warum machen wir das, was ist unsere Vision, wo wollen wir hin? Und ich glaube, dann diese Gedanken zu übertragen in Bilder, das ist dann absolut wichtig, damit die Mitarbeiter auch dran glauben und sich was vorstellen können. Und ich glaube auch, oder ich weiß auch, für mich ist auch wichtig, eine Art von Gerechtigkeit, dass ich alle gleich behandle, dass ich keine Nasenfaktoren habe, sondern dass ich wirklich transparent bin in meinen Entscheidungen und alle gleich behandle, weil am Ende des Tages sind alle Mitarbeiter gleich, egal ob es eine Führungskraft ist oder ein Auszubildender. Von der Behandlung muss man gerecht sein und sich auch selber in den Spiegel gucken können und sagen, ja, auch mein Entlohnungssystem ist gerecht, meine Beurteilungssysteme sind gerecht und diese Gerechtigkeit sollte schon da sein.
Ja, das macht Sinn. Ja, so rückblickend auf deine Karriere und deine Zeit jetzt auch im C-Level, würdest du irgendwas verändern oder würdest du irgendwas hervorheben, irgendeinen konkreten Meilenstein oder sowas?
Ja, sind mehrere. Also ich glaube, ich habe eigentlich immer so mein Spektrum erweitert. Ich war ja früher klassisch Finanzer, habe dann über die Vorstandstätigkeiten dann auch Personal, IT, Applikation, Business Application, Security, IT Security, alles zugenommen. Da gibt es immer Meilensteine. Ich weiß noch, wo die erste Umfinanzierung war mit 60 Millionen, wo man sich gefreut hat. Ich weiß aber auch, wo wir jetzt beim Vorhin dann diese People and Culture Kultur ins Leben gerufen haben. Das war großartig mit dem Event. Das war auch ein Meilenstein. Neue Arbeitswelten ist ein Meilenstein. Ja, bei der Zenit bin ich ja jetzt seit 8 Monaten. Jetzt arbeite ich an einem Meilenstein. Aber ich glaube, auch der wird gut, weil wir hier auch so diese digitale Transformation intern ausrufen, wo wir jetzt ein Projekt haben. Aber für mich ist immer wichtig, ich mache es nicht alleine. Sondern ich mache mal ein Projekt mit Menschen, die begeistert sind von der Idee, die sammle ich für mich, die gewinne ich für mich und ich lasse ihnen aber auch die Bühne dann zu präsentieren. Also ich trete dann auch einen Schritt zurück und die Arbeitsergebnisse, ich muss sie nicht präsentieren. Das ist dann das Projektteam, was dann auch vorne steht und denen gehört auch die Ruhm und Ehre. Weil ich glaube, als C-Level ist man mehr der Rücken stärken muss und Gedanken mitgeben muss und das Projektteam, die Experten, die machen es hervorragend.
Ja, sehr cool. Und würdest du irgendwas anders machen in der Karriere?
Nee.
Nee. Sehr gut. Ja. Also, vielleicht ist es der Bias, dass ich natürlich nur mit C-Level-Leuten rede, aber bis jetzt haben glaube ich, noch nein, ich, wenige ich glaub, Leute.
Die
nein,
die Fehler, die ich gemacht habe, die waren gut, weil die haben mich zum besseren Menschen oder bessere Position oder haben mich lernen lassen. Ich glaube, das ist das, was mein Vater mir gesagt hat. Fehler kann man machen, man kann hinfallen. Wichtig ist halt wieder aufzustehen. Das habe ich immer gemacht. Und ich glaube, Fehler gehören auch zum Leben und nur aus Fehlern lernt man. Von daher ist das immer alles okay.
Hast du irgendeinen Fehler, der dir noch einfällt, irgendwas, irgendein Fuck-up, den du nennen könntest?
Habe ich da was? Ja, vielleicht haben wir mal bei dem einen oder anderen Firmen-Event ein Video gezeigt, was nicht so gut war. Aber das gehört auch
aber dazu. Aber daraus hast du gelernt.
Habe ich gelernt, meine mehr. Ja, gut. Aber war so ein bisschen provokant, aber gut, gehört auch manchmal zu, aber der Humor ist auch unterschiedlich.
Ja, klar. Was würdest du machen, wenn du jetzt nicht in der Corporate-Welt tätig wärst, also in der Wirtschaft? Gibt es irgendeinen Kreativberuf oder irgendwas anderes?
Was würde ich da machen? Wahrscheinlich würde ich um die Welt segeln.
Ah, okay. Also segelst du gern?
Nee, aber was würde ich dann machen?
Ach so.
Ich hatte nicht die Zeit. Aber wenn du mich fragst, und wenn ich was guter machen Punkt. Würde, bin ich jetzt zur Zeit. Also ich finde, das Meer hat was Positives. Segeln tue ich schon gerne, aber ich habe noch keinen Segelschein. Aber wenn ich mal die Zeit hätte, würde ich es wahrscheinlich machen.
Cool.
So mit meiner Frau wegsegeln, das wäre was Schönes. Ich glaube, die würde jetzt auch sagen, ja, das würden wir machen. Und mal den ganzen Stress hinter sich lassen. Aber das wäre auch ganz gut.
Ja, dann zeige die Episode, ne? Dann musst du danach wahrscheinlich, dann wirst du in die Rechenschaft gezogen und musst mit segeln. Ja. Super. Hey, herzlichen Dank, dass du da warst. Das hat mega Spaß gemacht. Wir sind schon einmal durch. Schön, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ich finde, es waren sehr, sehr wichtige Sachen dabei. Speziell das Thema Fehler machen ist natürlich irgendwie bei mir hängen geblieben und dieses jeden Tag durchs Gebäude gehen. Das ist eben was, wenn das jetzt jemand hört, gerade auf Spotify oder auf Apple, das kann man morgen anfangen, wenn man es nicht tut.
Das kann man morgen anfangen. Und ich glaube, die Mitarbeiter warten auch drauf.
Ja. Und sehr cool.
Schenken, dass sie das Richtige tun.
Ja, das ist gut. Axel, herzlichen Dank, dass du da warst.
Dank dir und den FC Bayern drücke ich aber nächste Woche nicht wieder.
Ja, ist okay, wir haben genügend Daumen. Super, ja, danke dir. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt natürlich eine Bewertung da lassen für den Podcast. Ich freue mich immer über jede, auch über negative Bewertungen und über Feedback und Kritik. Und wem jetzt diese Episode sehr gut gefallen hat, man kann bei Spotify jetzt wirklich einzelne Episoden kommentieren. Das ist erst sehr kurz möglich, wird auch noch nicht so viel genutzt, aber wer das jetzt gerade hört und speziell zu dieser Episode Feedback hat, der schreibt es gerne dorthin oder der schreibt uns einfach direkt auf LinkedIn eine Nachricht. Das ist das Beste, wenn ihr einfach direkt mit uns in den Austausch geht. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht. Mittlerweile kommen auch immer mehr rein, weil ich natürlich diese Aufrufe auch immer mache, aber bitte, bitte kommt auf mich zu. Ja, dieser Podcast ist nur möglich, weil ich noch einen anderen Job habe und zwar als Direktor bei Atreus. Wir sind ja eine Hydrogen Struggles Brand, das heißt, wir sind im C-Level, im Placement von C-Level Executives tätig und wir machen das interimistisch und natürlich auch in permanenter Festanstellung. Und wenn ihr dort gerade ein Thema habt, wenn euch die Fragestellung, habe ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen herumtreibt oder einfach ihr einfach mal mit mir in den Austausch gehen wollt, ob eure aktuellen Business Challenges irgendwo mit einem Menschen gelöst werden können sozusagen, dann kommt gerne mal auf mich zu, wir können uns mal unterhalten. Transformationsprojekte, Change-Projekte, auch Performance-Projekte, Optimierungsprojekte, das machen wir mit unserem Talentpool regelmäßig und auch sehr erfolgreich und atreus.de ist die Website dazu. Axel, ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir und allen da draußen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank.